Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Allen, die Tausenden hier im Saal und den Hunderttausenden zu Hause. Nee, im Ernst, ich freue mich. Habe ich eben hier schon gesehen, so ein paar Leute im Chat. Grüße euch ganz herzlich. Für mich immer ein Highlight, sonntags zu sehen, wer alles so einen Gruß schickt. So ist einfach so ein Gefühl der Verbundenheit. Und das ist ja alles, was wir zurzeit haben können. Und da freuen wir uns einfach. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr das auch genießt, hoffentlich so wie ich. Und wir gehen heute in ein Thema rein, das wichtiger kaum sein könnte. Denn der Titel sagt es ja schon. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Wer schon mal hier im Christuszentrum war oder die ein oder andere Predigt oder den ein oder anderen Pop gehört hat, der hat diesen Satz sicher schon mal gehört, weil der begleitet mich schon ein paar Jahre. Und ich habe hier mal von meinem Sohn ein Autoschen geklaut. Schaut mal, Ford Mustang, nettes Teil so für junge Männer und junggebliebene Männer. Ja, und ich weiß nicht, Frauen, glaube ich, stehen eher auf andere Arten von Autos. Aber das steht heute hier so stellvertretend für dein und für mein Leben. Ganz egal, ob du jetzt dieses Auto magst oder ein anderes oder gar keins. Nimm es mal als Symbol für dein Leben, okay? Wir alle sind unterwegs auf der Straße des Lebens. Wir alle sind in irgendeiner Form unterwegs, eben jetzt mal als Bild des Autos. Ein Auto, vor allem solch eins, steht ja auch für Geschwindigkeit. Aber was ein Auto hat, wenn es ein Auto ist, ist ein Lenkrad. Jedes Auto hat eins. Das heißt, ich bestimme letztlich die Richtung damit. Autonomes Fahren mag kommen. Im Moment ist es noch nicht wirklich so verbreitet. Ich kenne noch keinen, der das macht. Wäre auch nicht so wild drauf. Aber ich mag das Lenkrad gerne in der Hand halten. Und Speed ist eine andere Sache. Ich habe herausgefunden, dass viele Leute mit viel Speed unterwegs sind. Überall in der Geschäftswelt, in Beziehungen, in Finanzen. Und die Ergebnisse davon zeigen mir eins, nämlich dass Speed oder Geschwindigkeit überhaupt nichts zählt, wenn die Richtung nicht stimmt. Das mal so als Grundidee. Viele Menschen sind mit scheinbar ständig größer werdender Geschwindigkeit auf der Straße des Lebens unterwegs. Und das sehen wir ja auch an den Folgen, die unsere Gesellschaft gerade so erlebt, Burnouts all over. Die Leute kickt es einfach raus aus diesen Lebensstraßen, weil sie nicht mehr mitkommen bei all dem, was immer mehr und immer schneller und immer veränderter wird. So vielen von uns geht es ähnlich und wir müssen echt aufpassen, dass wir Schritt halten mit all dem, was auf uns zukommt, was von uns erwartet wird. Nur manch einen Speed, den machen wir uns tatsächlich selbst. Die Folge davon, wenn ich zu schnell unterwegs bin, die Richtung nicht stimmt, ist, man verliert die Übersicht über das, was wirklich zählt. Prioritäten werden falsch gesetzt. Man sucht immer den nächsten Kick und lebt letztendlich immer in der Zukunft und verpasst das Hier und Jetzt oft vollständig. Das nächste Weihnachtsfest, der nächste Urlaub, die nächste Gehaltserhöhung, die nächste Beförderung, das nächste Auto, das nächste iPhone. Was ist jetzt? Ja, jetzt bin ich ja noch nicht angekommen. Bist du angekommen, wenn du es hast, das nächste? Nee, natürlich nicht, weil es dann wieder das nächste gibt. So, das hält dich ständig am Laufen, wie so ein Hamster in seinem Rad. Und du kommst nirgendwo an. Speed für den Hamster hat null Bedeutung. Er bewegt sich letztlich keinen Meter vorwärts. Man hat keine Anker mehr, man verliert die Erdung und innere Antreiber übernehmen letztlich dann das Gaspedal. Und das ist eine gefährliche Situation. Konflikte werden nicht mehr tief geklärt und auch nicht die intrapersonellen Konflikte, also die in mir schwelenden Konflikte, wo Bitterkeit entsteht, wo Unvergebenheit da ist, wo ich mit jemandem Schwierigkeiten habe, wo ich mich mit eigenen Worten gefangen habe und ich nehme mir keine Zeit, das sauber aufzuarbeiten und sagen, okay, ich drehe da jetzt raus. Es gibt da ganz einfache Mittel. Das Wort Gottes ist das Universalheilmittel für alle intrapersonellen Konflikte, die ich haben kann. Und auch für viele nach außen gerichtete natürlich. So, Charakter verliert sich durch zu viele Kompromisse mit dem Gaspedal. Integrität geht flöten. Dem verspreche ich das, dem das und der will aber auch noch das. Und deswegen mache ich das, weil der ist wichtiger als die beiden. Was passiert? Ich bin zu schnell. Ich enttäusche Menschen auf meinem Weg und denke, es wäre okay. Lasst mich mal eine Bibelstelle lesen aus dem Markus-Evangelium 12, 28 bis 34a. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihren Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn. Er fragte Jesus, Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Vorher gab es schon Diskussionen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sich so versammelt und die versuchten ihm eine Falle zu stellen, eine nach der anderen. Und dann gebrauchten sie diesen jungen Schriftgelehrten erstmal so instrumentalisiert, so nach dem Motto, komm, du kriegst ihn vielleicht mit der Frage. Aber es veränderte sich da was, auch im Leben dieses jungen Mannes. Jesus sprach hier über das größte und wichtigste Ziel im Leben jedes Menschen, auch in deinem Leben. Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Drei Liebesgebote. Oft wird nur über eins davon gesprochen, in der Regel über das mit Gott. Oder so die Sozialchristen, die reden über die Liebe zum Nächsten. Aber ganz selten hört man was darüber, ja, du sollst dich selbst lieben. Oh, das hört sich irgendwie so falsch an. Lieb mal deinen Nächsten so wie dich selbst. Und dann schau, wie er läuft, wenn du ihm zu nahe kommst. Weil, ey, ich will von niemandem so geliebt werden, der sich selbst nicht liebt, wie sich selbst. Okay? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn das dein Ziel ist, diese drei Liebesgebote zu halten, dann hast du die Richtung für dein Leben gefunden. Jetzt könnte man schon fast aufhören, aber es gibt noch ein paar wichtige Grundlagen hierfür. Der Schriftgelehrte, der Jesus fragte, hatte das Ziel theoretisch erkannt, er setzte es jedoch in seinem Leben nicht praktisch um. Er war sozusagen an seiner Startposition angekommen, hatte den Motor gestartet, doch er fuhr noch nicht, er stand immer noch an seiner Startposition, vielleicht sogar an der Pole Position, einer guten Startposition. Ich glaube, es ist die beste, ich kenne mich nicht so aus im Rennsport. Lucius Ananeus Seneca sagte, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist jeder Wind der falsche. Viele gute Winde gibt es in dieser Welt, aber wenn du nicht weißt, wo dein Zielhafen ist, schimpfst du immer nur über die Winde, anstatt dass du sie nutzt, um dahin zu kommen, wo du hingehörst. Man weiß heute, dass 80%, ich rede jetzt auch von Kirchen und Gemeinden, letztlich von der ganzen Bevölkerung, aber auch wir sind mit drin, 80% aller Menschen leben in einem Vergleichsdenken. Sie haben einen Vergleichsgeist. Irgendjemand, mit dem sie sich ständig vergleichen. Wer ist denn das bei dir? Denk mal kurz nach. Ah ja, das stimmt. Hast du jemanden gefunden? Jemand, mit dem du dich vergleichst, wenn es drauf ankommt? Vielleicht der Kollege auf der Arbeit? Vielleicht die hübsche Nachbarin mit dir? I don't know. Vielleicht der mit dem größeren Auto, als das du hast? Ja, womit vergleichst du dich? Und danach messen wir unseren Wert und das ist gefährlich. Ihr ahnt schon, warum. Mark Twain sagte, als wir unser Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das ist, was ich sehe, immer und überall. Ich sehe es überall. Ich muss in meinem eigenen Leben immer wieder aufpassen, dass mir das nicht genauso passiert. Wenn ich das Ziel nicht klar definiert vor Augen habe, dann strenge ich mich noch mehr an, um irgendwie voranzukommen. Aber wohin? Was, wenn das gar nicht die richtige Richtung ist, in die ich mit aller Kraft voranbreche und merke dann nachher, Mist, wieder ein paar Kilometer verschenkt, vergeudet, Umweg gefahren. Können wir uns doch sparen. Und darum geht es heute in der Predigt. Wir werden uns vier Schlüsselelemente anschauen. Weil um die Richtung für unser eigenes Leben zu finden, schauen wir diese vier Schlüssel an, die uns helfen, unser Lebensruder, unser Lenkrad richtig einzustellen, damit wir da ankommen, wo wir ankommen wollen und sollen. Diese vier Schritte sind Identität, Ziele, Widerstände und Verbindung. Okay, ich wiederhole. Identität, Ziele, Widerstände und Verbindung. Diese vier Dinge werden wir uns knackig jetzt mit anschauen. Und vorher noch eine Info, wir werden heute etwas interaktiv sein. Das heißt, es wird, glaube ich, viermal Zeiten geben, wo ich hier so eine Minute meinen Mund halte und euch eine kleine Aufgabe gebe, die ihr am Familientisch, am Mittagstisch, am Frühstückstisch, wenn ihr ganz allein seid, auch mit euch selbst, mit dem Blatt Papier, könnt ihr das genauso angehen, wo ihr ein bisschen kurz über etwas nachdenkt und etwas reflektiert. Ja, aber voran, denk nochmal, es geht ja um Richtung. Und wenn es um Richtung geht, ja nein, dann geht es nicht nur um die Richtung, ja, wie bin ich jetzt ein besserer Christ. Das ist natürlich die Basisrichtung, aber es geht ja um ganz viele kleine Richtungen. Denk mal über deine Ehe nach, in welche Richtung ist die unterwegs? Worauf steuert ihr dazu? Was passiert da gerade? Ist die Richtung die richtige? Mit deinen Kindern, dein Umgang mit ihnen, deine Beziehung zu ihnen, zu deinem besten Freund, wie ist die Richtung? Wie ist die Richtung auf deiner Arbeit? Wie ist die Richtung mit dem Umgang mit deinem eigenen Körper? Stichworte Ernährung und Sport. Ist die Richtung okay? Das sagt dir vielleicht die Waage oder der Arzt oder dein Ehepartner. Ist es eine gute Richtung? Wie ist es mit Finanzen, mit Zukunftsvorsorge und so weiter? Ist die Richtung gut? Bist du gut aufgestellt? Freust du dich auf die Rente oder zitterst du jetzt schon und denkst, oh Gott, da habe ich ja gar nichts mehr? Wie ist die Richtung? Wie ist die Richtung, wenn es um Liebe geht? Nicht nur zu deiner Frau, auch zu den anderen zwei, zu Gott und zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen. Wie ist die Richtung? Wie ist die Richtung, wenn es um Ehre geht? Bist du schon unterwegs und ehrst Menschen oder redest du immer noch negativ über andere, vor allem über welche, die nicht dabei sind? Wie ist die Richtung? Okay, wir fangen an mit dem ersten Schlüsselelement hierzu, nämlich die Identität. Who am I? Ich habe darüber schon mindestens zweimal gepredigt. Also wenn ihr die Predigt sucht, werdet ihr die finden an unserem YouTube-Kanal oder auf jeden Fall in unserem Podcast. Hier eine Bibelstelle dazu, die das ein bisschen zusammenfasst. Epheser 1, Vers 1. Ich lese aus Neues Leben, Neues Leben-Übersetzung. Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Warum habe ich gewisse Worte so betont? Genau, weil die sehr selbstbewusst waren. Wer von euch ist so selbstbewusst? Wer weiß so genau, wer er ist und dadurch auch, wer er eben nicht ist und auch nicht sein muss? Paulus wusste, ich bin Apostel, weil Gott hat mich dazu gesetzt. Punkt. Musst du nicht glauben, musst du nicht so sehen. Ich weiß es aber. Und das gibt viel Freiheit, wenn ich weiß, wer ich bin. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann kommt dieser Vergleichsgeist. Und ich versuche immer so zu sein wie der oder wie die oder mich irgendwie anzupassen oder, keine Ahnung, irgendwelchen Blödsinn zu machen, damit ich auffalle oder eben nichts mehr zu machen, damit ich nicht auffalle. So je nach Persönlichkeit, weißt du, hat da jeder so seine Fluchtwege oder Angriffsstrategien. Meine Identität ist meine Bestimmung und damit eine wesentliche Richtungshilfe für mein ganzes Leben. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann bin ich eigentlich schon hin. Paulus stellt sich vor als ein von Gott berufener Apostel. Wie stellst du dich vor? Die Wissenschaft, die Gott leugnet, beraubt dich deines Wertes und deiner Bestimmung, weil die sagt, du bist ein Zufallsprodukt. Du hast keine große Bedeutung, keine Wichtigkeit. Weil du bist ja nicht mit Bestimmung geschaffen worden, du bist ja irgendwie aus dem Affen heraus über ein paar Jahrtausende oder Millionen Jahre, wie auch immer du es willst, entstanden. Und so bist du halt eben jetzt mal da und bald bist du eben wieder weg. Und das war's. So, wo ist da Wert? Wo ist da Ziel? Wo ist da eine Richtung? Die Richtung kann doch nur lauten, dann mache ich, was ich will. Leben ist eh bald rum. Egal, was andere denken, was andere davon haben, wie ich andere verletze, Hauptsache mir geht's gut. Diese Philosophie haben viele Menschen heutzutage. Nicht alle würden es so offen aussprechen. Aber schau, wie sie mit Menschen umgehen. Schau, wie sie mit dem Staat umgehen. Schau, wie sie mit ihren Arbeitgebern umgehen. Und du weißt, was ich meine. Jeder ist sich dann tatsächlich selbst der Nächste. Weil er nicht damit rechnet, dass es einen Tag gibt, wo ich Rechenschaft gebe über jedes Wort, was unnütz war.
Geschweige denn über all die Taten. Ja, das kriegst du heute nicht mehr gesagt. Wenn du nicht gut hinhörst und nicht Leute kennst hier, so verrückte Leute wie wir, die verrückt sind, weil weggerückt von der Norm, die längst nicht mehr christlich und biblisch ist in unserem Land. In der Message-Übersetzung steht sogar, I, Paul, am under God's plan as an apostle, a special agent of Christ. Nicht gut, special agent. So, ich meine, das ist ja fast wie heute. So. Der sagt, ich bin ein Spezialagent Gottes. Okay. Oder der Messenger-Übersetzung steht, Paul, an apostle of Christ, Jesus, the Messiah, by the divine will, the purpose and the choice of God to the saints. Er macht es so klar. Das ist Gottes Entscheidung. Und da stelle ich mich drunter, ich bin ein Apostel. Ich brauche mich dafür nicht schämen. Ich bin auch nicht stolz deswegen, weil ich weiß, er ist schuld an allem Guten. So, meine Antwort, ich habe mir die Frage auch gestellt. Vor ein, zwei Jahren habe ich da nochmal tief drüber nachgedacht. Habe ich mir überlegt, wer bin ich denn eigentlich? Und jetzt sage ich ein paar Worte, da könntest du auch sagen, das war jetzt stolz. Halte ich aus, okay? Ich will dir nur ein Beispiel geben und ich möchte dich ermutigen, selbst etwas zu formulieren, wo du weißt, das ist Gott in dir, das ist Gottes Sicht auf dich. Ich bin ein vielgeliebter Sohn Gottes, an dem Gott sich jeden Tag freut. Ja, das sagt die Bibel über mich, das habe ich mir angezogen. Das ist, wer ich bin. Ja, aber ich mag dich nicht, ist nicht schlimm. Er mag mich. Aber keiner mag dich, auch nicht schlimm. Er mag mich trotzdem. Ich bin. Ich werde nicht sein. Ich bin ein vielgeliebter Sohn Gottes. Ich bin ein geistlicher Vater für Deutschland. Und speziell für die Region, in der ich lebe. Das ist auch etwas, was Gott mir klar gemacht hat. Nicht für jeden, vielleicht nicht für dich. Kein Problem. Für die, die Gott mir anvertraut. Ich bin ein Mann Gottes und repräsentiere meinen Gott in meiner kleinen Welt. Du bezeichnest dich als Mann Gottes? Ja. Das bin ich. Ich bin das. Ich muss es nicht werden. Ich muss es mir nicht verdienen. Ich bin es, weil ich Christus ganz angehöre. Ich bin sein Handschuh. Ich bin nicht die Hand, ich bin sein Handschuh. Und seine Hand darf sich in mir bewegen, wie er will. Und das macht mich zum Mann Gottes. Und das macht dich zur Frau Gottes, zum Mann Gottes. Whatever. Nur das einmal klar zu sein, ist wichtig. Ich präge mir anvertraute Menschen durch mein Vorbild und alles, was Gott mir anvertraut hat. Auch das ist Teil meiner Identität. Ich darf das tun. Ich bilde mir darauf nichts ein. Ich kann dafür nichts. Er ist schuld. In allem Guten in meinem Leben. Ich bin jemand, der Menschen im deutschsprachigen Raum auf Christus und das Evangelium hin beeinflusst. So, das war es auch schon. Das hast du ausgehalten. Gut, tapfer. Das ist, wer ich bin. Jetzt weißt du, wer ich bin, wenn du nicht wusstest, wer ist der Bernd. Das ist, wer ich bin. Ich weiß, Leute sagen auch andere Dinge über mich. Keine Ahnung, ob die alle stimmen oder nicht. Aber das hier, das weiß ich. Das ist, wer ich bin. Alles andere hat sich dem zu unterordnen. Und jetzt möchte ich, dass du dir eine Minute Zeit nimmst. Wir haben ein bisschen instrumentale Musik dabei. Und du machst dir folgende Gedanken. Du beantwortest dir die Frage. Entweder, ja, das machst du alleine, das machst du für dich. Jeder nimmst du dein Blog oder dein Telefon oder was auch immer, wo du es draufschreiben kannst. Und schreib dir doch mal ein paar Gedanken dazu auf, was deine Identität ist. Fang an, ich bin. Und dann notiere dir die Dinge, die dir dazu einfallen. Ich glaube, Gott hat das vorbereitet. Deswegen, glaube ich, brauchst gar nicht lange beten. Ich glaube, das sind schon Gedanken. Da ist schon was vorbereitet. Und das ist auch nicht abschließend, was du jetzt machst. Das ist einfach nur mal ein Start. Das kannst du noch über die nächsten Wochen und Monate immer wieder anschauen und mit Gott das durchdenken und das ausfeilen, bis du sagst, das ist im Moment tatsächlich, was ich weiß, wer ich bin. Okay? Und also die erste Frage ist, was ist deine Identität? Und die zweite ist, was bist du berufen zu tun? Du hast gemerkt, in meiner Beschreibung war beides drin. Wer ich bin, aber auch wozu ich da bin. Und diese beiden Elemente sind so wichtig, um in diesem Leben eine Richtung zu haben. So bitte, nimm dir die Minute. Beiß nochmal in dein Brötchen, schlürf nochmal in deinem Kaffee und dann nimm dir eine Minute Zeit. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, du hast wenigstens einen Satz notiert. Das wäre ein guter Start. Keine Angst, wenn es nicht mehr ist. Alles gut. Du hast angefangen, darüber nachzudenken. Das war das Ziel von dieser Aufgabe. Nun, der zweite Punkt nach Identität sind Ziele. Wisst ihr, meine Ziele sind mein Schicksal, wenn man dieses Wort mal so gebraucht. Ich weiß, wir würden das anders ausdrücken, aber das verstehen für einige leichter. Meine Ziele bestimmen mein Schicksal. Das, worauf ich hinziele, das bestimmt, was ich tue, wo ich sein werde. wie ich mich entwickle. Umfragen zeigen, dass 90% aller Menschen keine schriftlich formulierten Ziele haben. 90%. Eine Universität in den USA hat einen Jahrgang seiner Studenten befragt, wer seine Ziele schriftlich aufgeschrieben hatte. Es waren nur 5% aller Studenten. Als diese Menschen 10 Jahre später wieder befragt wurden, stellte sich heraus, dass sie inzwischen 95% ihrer vor 10 Jahren gesetzten Ziele erreicht hatten. 95% haben diese 5% erreicht. Wie wäre das, wenn du anfängst, tatsächlich ein paar Ziele zu setzen? Mit Gott zusammen natürlich. Nicht eigene Ziele, nicht hauptsächlich etwas aufgeschrieben, sondern das mit Gott zu denken, nach vorne zu denken, sagen, Gott, was ist dein Ziel für mein Leben? Diese Frage immer wieder zu stellen. Weißt du, den meisten Abenden, bevor ich einschlafe, und den meisten Morgen, wenn ich aufgewacht bin, bitte ich Gott um 2 Dinge oder um 1 Sache, beide Male. Ich sage, Gott, offenbar dich mir heute mehr. Das ist mein dringendstes Gebet. Je mehr ich von ihm erkenne, desto mehr kann ich ihm zuarbeiten, kann ich meinen Platz in seinem Plan einnehmen. So, vielleicht ist das auch ein Gebet, was für dich gut wäre. Gott, offenbar dich mir mehr. In dieser Nacht, ich gebe dir die Nacht. Dieser Tag, ich gebe dir den Tag. Offenbar dich mir. Hilf mir, dich zu erkennen, so wie du bist. Im Philipper 3, ich lese die Verse 12 bis 14 in einer neuen Übersetzung, in Neue Genfer Übersetzung. Hier steht, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Niemand anderes als Paulus hat das geschrieben an die Philipper. Er machte das klar. Weißt du, Ziele bestimmen die Richtung deines Lebens. Wenn du das Lenkrad in der Hand hältst, du drehst daran, hoffe ich doch. Nicht dein Kind auf der Rückbank oder lässt es mal los, mal gucken, was passiert. Ich hoffe, aus dem Alter sind wir alle raus. Nein, wir halten das Ding in der Hand und wir bestimmen damit den Kurs, wo wir lang fahren wollen mit unserem Leben. Weißt du, mein Ziel gibt mir Antrieb. Wenn ich weiß, wo ich hin will, dann habe ich Energie dafür. Es setzt ungeheure Energien frei, wenn das richtige Ziel ist. Das kennst du. Warst du mal verliebt? Alles, was du wolltest, war diese Frau, diesen Mann? Was hattest du Energie? Was hast du klar gesteuert? Genau auf die Person hin, um die es ging. Genau hin. Zu meiner Frau war ich. Ein Ziel lässt mich einen Preis bezahlen, und zwar mit Freude. Ein Ziel darf mich was kosten, das ist in Ordnung. Wenn es teuer wird, lasse ich nicht ab von dem Ziel, weil ich weiß, es ist mein Ziel, es ist die Richtung meines Lebens. Es lässt mich Vergangenes hinter mir lassen. Ich muss mich nicht ständig um das drehen, was war. Wie Paulus das gesagt hat, ich vergesse das, was hinten war. Paulus war ein Mörder, Paulus hat Christen umgebracht. Hey, der wurde in Gemeinden eingeladen und da hat er vielleicht angefangen zu predigen und da stand hinten eine Frau auf und sagt, du hast mein Ewald auf dem Gewissen. Wie fühlt man sich dann, wenn das sagt, ja, stimmt. Und jetzt predigst du hier das Evangelium, ja. Weil ich habe vergessen, was hinter mir war. Weil Gott hat mich berufen, das zu tun. Er hat mir vergeben. Er hat mich geheilt. Er hat mich verändert. Du hast auch eine Vergangenheit, oder? Und manchmal hält uns unsere Vergangenheit zurück, das zu tun, was richtig ist. Und wisst ihr, wer das ist? Die Bibel nennt diese Person Teufel oder Satan. Der flüstert dir Dinge ins Ohr. Ich habe eins gelernt, wenn Satan mich an meine Vergangenheit erinnert, erinnere ich ihn an seine Zukunft. Feuersee. Dann hört er ganz schnell auf zu reden, er hasst dieses Bild. Mir hilft es, wenn ich Ziele habe, meine Kräfte zu konzentrieren. Dann muss ich nicht so lenken, und hier trinke ich nur ein Käffchen und mal gucken, was passiert. Nein, ich will dahin, ich will genau dahin. Und jetzt nimm dir wieder noch einmal 1 Minute Zeit. Stell dir die Frage, hast du deine Ziele schriftlich festgehalten? Wenn nein, warum nicht? Und wenn du Ziele hast, welche sind es denn? Auch das ist wiederum nur der Start von einem Prozess, den du nach Belieben weiterführen kannst. Ich führe den einmal im Jahr durch, mit einem halben Tag, wo ich mich zurückziehe und meine Lebensziele, die schriftlich natürlich vorliegen, überarbeite, sie durchschaue. Ist das alles noch so? Hat sich was verändert? Bin ich wo angekommen? Kann ich neue Ziele setzen mit Gott zusammen? So, nimm dir jetzt eine Minute Zeit und notiere dir mal ein paar Gedanken dazu. Kein Druck, du musst nichts Abschließendes machen. Für alle, die jetzt perfektionistisch veranlagt sind, entspannt euch. Wenn ihr dann nachher ein oder zwei Sätze stehen habt, ist es wunderbar. Nur geht dann da noch weiter. Nehmt euch dann einen Tag, wo ihr euch das näher anschaut, noch ein bisschen mehr drüber betet und dann das ausformuliert. Bis gleich. Ich habe versprochen, ich mache es knackig heute und ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, wie es läuft. Klar könnte man über jeden der vier Punkte eine eigene Predigt halten, problemlos. Aber wir haben oft über diese Themen gesprochen. Ich glaube, es ist Zeit, das mal ein bisschen zu bündeln, damit ihr die Verbindungspunkte erkennt und merkt, das gehört zusammen. Identität, Ziele und das Dritte sind Widerstände. Für Widerstände benutze ich gerne dieses Bild. Ihr könnt es sehen, ich habe hier eine Hantel von uns zu Hause mitgebracht. Und wenn ich diese Hantel hier bewege, dann ist das ein Widerstand, den ich überwinde. Jede Bewegung, jede Wiederholung kostet mich Kraft, Energie, die ich einzusetzen habe, damit diese Hantel sich bewegt, und zwar in die richtige Richtung und nicht nur nach unten. Okay. Paulus hatte stellenweise echte Probleme beim Erreichen seiner Ziele. Das war nicht so, oh Gott hat ihm Ziele gegeben und jetzt war Paulus unterwegs und er hat ein Ziel nach dem anderen abgeschossen. Nicht ganz. Da waren zum Beispiel falsche Apostel, 2. Korinther 11, könnt ihr das näher nachlesen, die ihm sozusagen den Platz streitig gemacht haben, die mit ihm konkurrieren wollten und wollten besser sein als er und haben ihn dann klein gemacht und entehrt mit ihren Worten. Da waren Juden, die vor ihm warnten. Überleg mal, der ist von einer Stadt in die andere gereist und kaum war er da, war schon eine jüdische Abordnung da, die in den Tempel marschierte und sagte, das ist ein Irrlehrer. Und dann wurde der verfolgt, der wurde hat üble Sachen erlebt. Da gibt es eine eigene Bibelstelle, ich weiß gerade nicht, wo genau es steht, wo er beschreibt, was er alles erlebt hat. Er wurde gesteinigt, er ist im Schiff untergegangen, er wurde verfolgt, geschlagen, im Gefängnis geschmissen, mehr als einmal, wurde verraten und so weiter. Also Paulus, der das hier schreibt, sagt, ich gehe mit aller Kraft auf das Ziel zu. Das wünsche ich mir manchmal für uns alle. Das heißt manchmal, ich wünsche mir das immer. Ich wünsche mir das immer für mich, dass wir mit ganzer Kraft das tun, was Gott uns gezeigt hat. Konzentriert, hingegeben, furchtlos. Weißt du, es ist gut zu wissen, dass Ziele einen Preis kosten. Ich habe früh gelernt, was nichts kostet, ist nichts wert. Das weiß der Volksmund zu sagen, da ist was dran. Oder ich bin nicht reich genug, um billig zu kaufen. Weil wer billig kauft, kauft doppelt. Ihr kennt das, diese Sätze alle, und da ist viel Wahrheit mit drin. Und wenn du und deine Frau ein Kind haben wollt, dann freust du dich sicher auf die kommende Nacht. Doch solltest du auch andere Dinge bedenken, die dazugehören, die man manchmal Gott sei Dank nicht alle so im Vorhinein kennt. Die vielen schlaflosen Nächte, die Hunderttausende von Euros, die es dich kosten wird, bis dein Kind 18 ist. Die oft undankbare Teenagerzeit. Das sind Teile des Preises, wenn du Familie baust. Stimmt's? Ihr müsst jetzt nicht alle Ja rufen, ihr habt vielleicht Familie um euch rumsitzen. Wir zahlen den Preis gerne, weil wir eine Sicht haben, die über diese Zeit hinausgeht. Wenn deine Kinder aus den Windeln draußen sind, hast du ja schon mal den ersten Sieg errungen, okay? Es geht leichter. Und dann sind sie im Kindergarten, du hast freie Zeit. Die Schule, und sie werden selbstständiger. Und dann sind sie Teenager, und dann sind sie mehr weg als daheim. Und du hast mehr Zeit für deinen Ehepartner und ihr könnt wieder Dinge tun, die vorher nicht gingen. So, die Zeit arbeitet ja dafür. Aber du siehst doch das große Ganze. Das Ziel, Familie zu haben, hört doch nicht dann auf, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wo sich interessanterweise viele Ehepaare dann scheiden lassen und sagen, jetzt haben wir es ja geschafft, jetzt können wir uns ja wieder trennen. Nee, das geht doch dann erst richtig los. Die schönsten Momente kommen doch dann, wenn die Enkel nach Hause mitgebracht werden. Oder vielleicht sogar die Urenkel. Familie ist ein stabiles Fundament, wenn du es richtig gebaut hast. Es ist eine stabile Sache. Die hält eine Menge mehr aus als die besten Freundschaften. Hast du das schon mal gemerkt? Der beste Freund kann dich in den Sack hauen, wenn du irgendwas machst, was ihm völlig gegen den Strich geht. Die Familie wird dich zwar vielleicht anschreien und dir irgendwelche Dinge sagen, wie falsch das alles war, aber letztendlich, wenn du Geburtstag hast, kommen sie doch. Wenn Weihnachten ist, sieht man sich doch. Und man kommt wieder zusammen und man wächst wieder zusammen. Das nur so ganz nebenbei. Aber es geht ja um den Preis. Noch eine Bibelstelle aus dem 2. Timotheusbrief. 3, Vers 10 bis 12. Paulus schreibt hier an seinen Jünger, an seinen geistlichen Sohn, der selbst Pastor ist in Ephesus, in einer der herausforderndsten Gegenden seiner Zeit, voll mit Götzendiensten und all dem. Er schreibt ihm: Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgungen erleiden. Das ist das Wort Gottes, was ich gerade gelesen habe. Und das stand tatsächlich im Kontext zu dir und zu mir alle. Keine Angst, es geht nicht um tödliche Krankheiten oder so Zeugs. Das ist nicht Verfolgung. Verfolgung ist, wenn du Nachteile erleidest, dadurch, dass Menschen rausfinden, du bist Christ. Auf dem Job, in der Familie, Freundeskreis. Das gehört dazu. Weißt du, der Schmerz ist immer Teil davon, deinen Charakter zu entwickeln. Ich habe den Satz immer wieder gehört und auch immer wieder gesagt, dass wir Männer uns ohnehin erst dann wirklich verändern, wenn es weh tut. Dann gehen wir zum Arzt. Dann fangen wir an, Sport zu machen. Dann achten wir auf unsere... Ihr wisst, was ich meine, ihr Männer. Wir Männer, wir verstehen uns hier. So, und das ist so ein Grundprinzip im Leben. Wenn was weh tut und ich zahle einen Preis für was, dann ist es mir was wert. Dann beziehe ich Stellung dafür. Und das hat gute Effekte für mein ganzes Leben, weil Charakter ist das, was bleibt. Alle anderen Stärken und Fähigkeiten mögen irgendwann sich auflösen, aber Charakter ist das, was du mitnimmst in die Ewigkeit. Deswegen ist es gut, das zu entwickeln. Und jetzt habt ihr wieder eine Minute für euch zu dem Thema, was ist die herausforderndste Sache in dieser Zeit für dich? Und da könnt ihr euch drüber austauschen. Wenn du Leute um dich rum hast, tauscht euch aus. Wenn du alleine bist, schreibst du dir einfach für dich auf. Reflektier es mit Gott zusammen. Was ist die herausforderndste Sache in dieser Zeit für dich? Und wer hat dir in solchen Krisenzeiten geholfen? Und wem hast du in solchen Krisenzeiten geholfen? Okay, sind die zwei Fragen klar? Was ist das Herausforderndste gerade? Und wer hat dir in solchen Zeiten schon geholfen? Wem hast du geholfen? Das reflektier bitte in einer Minute. Wir sehen uns gleich wieder. So, auf die Gefahr, dass ich jetzt mitten in die netteste Familiendiskussion gerade reinplatze. Schön, dass ihr mitgemacht habt, danke. Und nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit für euch, da noch ein bisschen drüber zu reden, weil das könnte ganz hilfreich sein. Der vierte Punkt, über den wir uns heute Gedanken machen, ist Verbindung. Wir haben uns Identität angeschaut, wir haben uns Ziele angeschaut, wir haben uns den Preis angeschaut, den es kostet. Und wir schauen uns jetzt die Verbindung an. Und dazu würde ich gerne jemanden, der die Dinge mit viel mehr Power trägt als ich, mal zu Wort kommen lassen. Mein alter Held, Rocky Balboa.
Du wirst es nicht glauben. Aber du hast mal hier reingepasst. Ich habe dich hochgenommen und zu deiner Mutter gesagt, der Kleine wird mal der beste Junge der Welt. Der Kleine wird mal so gut, wie es überhaupt noch niemand war. Und du bist groß geworden, hast dich prima entwickelt. Es war toll, das mit anzusehen. Jeder Tag war ein besonderes Geschenk. Die Zeit verging und plötzlich warst du ein Mann. Du musstest dich der Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich verändert. Du hast aufgehört, du selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben. Einem großen Schatten. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ich werde dich immer lieben, egal was. Egal was passiert. Du bist mein Sohn und du bist mein Blut. Du bist das Beste in meinem Leben. Aber wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben. Vergiss nicht, deine Mutter zu besuchen.
Weißt du, dass Gott genauso über dich denkt? Genauso? Er hat alles vorbereitet und es geht darum, bist du bereit, den Preis zu zahlen, den es dich kostet, dem nachzujagen, was Gott dir bereitgestellt hat. Bist du bereit? Oder knickst du ein oder gibst du anderen die Schuld? All das, was er gesagt hat, so ist es. Die Filme, die hier rumspielen, die alten Rocky-Filme, da hat er nicht gewonnen, weil er der Stärkste war. Ich glaube, zwei oder drei dieser Kämpfe hat er nur aus einem Grund gewonnen, weil er immer wieder aufgestanden ist. Er war zäher als der andere. Der andere hatte mehr Power, mehr Wumms. Aber Rocky ist immer wieder aufgestanden oder ist stehen geblieben bei all den Schlägen, die kamen. Was machst du, wenn die Schläge des Lebens kommen? Wenn die Verletzlichkeit des Lebens offenbar wird? Und diese Momente kennen wir alle. Dann sollten wir das nicht tun, was ich gerade tue. Zieh die Handschuhe nicht aus. Zieh sie an. Was bei dir Priorität hat in deinem Leben, das entwickelt deinen Charakter. Es ist der Charakter, der einen Menschen wertvoll macht. Und niemand kann Charakter verleihen. Man muss ihn entwickeln, während man mit Gott unterwegs ist. Vor kurzem fragte uns jemand, meine Frau und mich, der ein Lob nicht richtig einordnen konnte, was wir ihm gemacht haben. Er wäre doch gar nicht so richtig, es war doch gar nicht so richtig perfekt und so. Und das war für uns ein ganz fremdes Denken. Wir waren auch mal da, keine Frage, aber wir in unserer Familie seit vielen, vielen Jahren, wir loben nicht die Tat, sondern die Handlung, die Haltung dahinter, die Haltung hinter der Handlung. Und wenn die fehlerhaft ist, die Handlung und die Haltung war gut, dann loben wir. Und wir glauben von Herzen, das ist Charakter, weißt du, Charakter bildet sich. Und wir können Charakterentwicklung verstärken durch positive Verstärkung, natürlich durch Lob und Anerkennung. Das ist ein wichtiges Tool, was wir alle einsetzen sollten in unseren Familien. In jeder Ehe sollte das Standard sein, dass man sich gegeneinander lobt für die kleinsten Dinge, die passieren. Die Kinder wollen gelobt werden und sollen gelobt werden. Nicht über den grünen Klee und auch nicht unrealistisch. Aber wenn ich meinen Fokus auf die guten Dinge richte, dann werden die anderen nicht mehr so wichtig. Und was ich beobachte, ist, dass viele Menschen sich immer nur auf das Negative konzentrieren. So wie die Nachrichten, weißt du, die eigentlich auch davon leben, dass es negative Dinge gibt. Die will man irgendwie sehen. Und über Negatives will man sich ganz viel aufregen. Aber warum sollte ich mich über was aufregen, was ich nicht verändern kann? Warum sollte ich nicht die ermutigen, wo ich sehe, boah, die haben ein gutes Herz? Lies mal 2. Timotheus 2, Vers 2. Wem sollten wir die wichtigsten Dinge in unserem Leben anvertrauen? Den treuen Menschen, nicht den fähigen. Verstehst du? Viele suchen immer die Fähigen. Wow, wer hat den besten Titel, die beste Ausbildung und dem lasse ich das machen. Was habe ich davon, wenn der kein treues Herz hat? Den Treuen kann ich nämlich fähig machen, auch wenn es eine Zeit kostet. Aber den Fähigen kann ich nicht treu machen, weil Treue ist eine Charaktereigenschaft. Die entwickelt sich durch zum Beispiel durch die Preise, die ich im Leben bezahle. Ihr kennt meinen Satz, den ich zu Männern immer wieder sage. Wenn du ein Versprechen gegeben hast, dann halt es oder stirb wenigstens bei dem Versuch, es zu halten. Keine Angst, bis jetzt ist, soweit ich weiß, keiner gestorben, wenn er diesen Rat umgesetzt hat. Aber er hat vielen ein Aha-Erlebnis gebracht und sagt, ja stimmt, mein Wort sollte was wert sein. Weil so gut wie der Mann, so gut ist das Wort. So gut wie die Frau, so gut ist ihr Wort. Und wenn dein Wort dich nichts kosten darf, was bist du dann wert? Verstehst du? Für andere. Wenn ich mich nicht verlassen kann, dass wenn du mir was zusagst, es auch hältst. Was ist es? Was kann ich mit dir anfangen? Ich weiß nicht, wer du bist, weil du es selbst nicht weißt. Wenn du wüsstest, wer du bist, wäre für dich Charakter das Zentrum deiner Entwicklung. Und du würdest an all den Dingen arbeiten. So, wir gehen, um diesen Bereich geht es hier. Deswegen sage ich da ein paar Worte mehr zu, als in meinem Skript hier stehen. Noch eine Bibelstelle, Epheser 6, Vers 10. Noch ein letztes Wort, wörtlich. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Bei all dem geht es um deine beständige Verbindung mit Gott. Und es geht dabei um BGH. Keine Angst, ihr Verwaltungsmitarbeiter, ich meine was anderes. Ich meine Bibel, Gebet und Handlung. BGH. Das, was wir tun, das, was wir hören, das, was wir umsetzen. BGH. Bibel, Gebet, Handlung nach dem, was ich eben gelernt oder entschieden habe mit Gott. Es geht auch um deine Verbindung zu Menschen. Weil Gott hat Menschen in dein Leben gestellt, die dir gut tun sollen und die dir durch Rat, durch Rückmeldung, durch Ermutigung und auch durch Korrektur Richtungshilfen Gottes geben sollen. Wir nennen unsere Pops ja bewusst, das sind Richtungshilfen. Weil die Richtung wichtiger ist als die Geschwindigkeit, brauche ich in meinem Leben immer und immer wieder Richtungshilfen. Und ich bin dankbar für Menschen in meiner Umgebung, die mir helfen, meine Richtung zu halten. Weil manchmal kommen dann Attraktivitäten rechts oder links und ich werde abgelenkt. Und anstatt den Kurs zu halten, bin ich dann ein bisschen zu weit rechts oder links. Und dann fahre ich gegen die Leitplanke und es tut weh und all das. Muss ja nicht sein. Die Frage ist nur, bist du so demütig, dass du den Leuten den Platz gibst, den Gott ihnen zugedacht hat in deinem Leben? Weil wenn du die klassische Sicht hast, dann sagst du, ja, der Pastor da, der ist aber auch fehlerhaft. Der hat auch nicht alles im Griff. Stimmt! Oder dein Zellleiter oder dein Ehepartner, der hat auch Fehler. Darum geht's aber doch gar nicht. Es geht doch nur darum, dass Gott jemandem seine Stimme geben möchte, damit er in dein Leben hineinsprechen kann. Und er hat es schon immer so gemacht, dass er fehlerhafte Leute genommen hat. Denkt an Paulus, den Christenmörder hat er berufen, 2/3 des Neuen Testaments zu schreiben. Ja, das sind Entscheidungen, die hast du nicht getroffen, hättest vielleicht auch nicht. Gott hat sie getroffen, Gott trifft sie immer noch. Gott nutzt die, die er in deine Nähe gestellt hat, um dir zu dienen, wenn du es erkennst. Aber der Teufel hat auch Menschen in deine Nähe gestellt. Und das tut er ständig, er schickt dir ständig irgendjemanden. Die Menschen können dafür nichts. Geht nicht gegen Menschen. Aber der Teufel schickt Leute, die dich ablenken. Das ist manchmal ganz harmlos. Vielleicht irgendein Hobby, was dich aber dann so beschäftigt, dass du gar nicht mehr geistlich lebst. Es kann aber auch dahin gehen, dass es jemand vom anderen Geschlecht ist, der dir Komplimente macht, der so nett ist zu dir, wie dein Mann nie zu dir war, die letzten 10 Jahre. Der Komplimente macht über deine Frisur, was dein Mann lange nicht mehr gemacht hat, der dir sogar die Tür neulich aufgehalten hat. Und der dich dann so ganz schelmisch angegrinst hat und gesagt, wir könnten nochmal zu Abend essen. Und du hast tatsächlich drüber nachgedacht. Weißt du, was ich meine? Das sind Leute, die kommen nicht von Gott. Wir Männer kennen das andersrum genauso. Bei uns reicht ja schon der Blick in den Ausschnitt oder irgendwas Körperliches reicht ja schon, um uns abzulenken. Wir sind ja augenkonzentrierter als Frauen. Aber jeder von uns hat seine Schwachstellen. Jeder ist ablenkbar. Und wenn die richtige Person zur richtigen Zeit kommt, müssen wir sehr aufpassen. Und die Frage ist darum, wem gibst du Raum? Weil die falsche Person in meinem Leben kann meine Berufung ruinieren oder kann sie gefährden oder kann mich ablenken von dem, wofür ich eigentlich auf dieser Erde bin. Und dann komme ich irgendwann zu Gott und sage, ja, ach, ich habe gar nicht gewusst, stimmt ja. Aber dann ist das passiert und Gott sagt, hey, hallo, wem hast du hingehört? Weißt du, Gold, Girls und Glory sind in der Regel unsere größten Probleme. Ich rede jetzt mal zu den Männern. Bei Frauen wird sich das dann irgendwie mit Diamanten, Man und irgendwas anderes noch. Also du solltest jemanden haben, der dich mehrmals im Jahr darauf anspricht. Auf Pornografie zum Beispiel, wenn du ein Mann bist. Auf körperliche und seelische Gesundheit. Auf Finanzen. Wie behandelst du deinen Ehepartner? Und diese klassischen Dinge, die meine Richtung ja ausmachen. Wie gehe ich damit um? Ja, wir schaffen das schon alleine. Wir sind deutsche Männer. Wir brauchen niemand. Braveheart. Hat er auch eine ganze Mannschaft hinter sich. Lasst uns lernen. Hier anders mit umzugehen, als das vielleicht unsere Väter uns vorgemacht haben. Und ja, die vorige Generation war vielleicht noch schlimmer als wir heute. Mit dem, ich schaffe das selbst, ich mache das allein, ich frage niemanden nach dem Weg. Wie ist es mit Gemeinde? Das ist eine heiße Zeit. Schau mal, wir haben ja leere Stühle, größtenteils. Es geht vielen Kirchen gerade überall so. Wie ist deine Richtung im Bereich Gemeinde? Bist du in einer lokalen Gemeinde verbindliches Mitglied? Ja, muss ich doch nicht. Ich gehe mal auf Konferenzen und wenn da was los ist, gehe ich mal dahin. Und wenn da was los ist, dann gehe ich dahin. Und wenn die Heilungsgottesdienste sind, dann gehe ich auch mal dahin. Das ist definitiv Richtung verfehlt. Dann bist du auf einem Irrweg. Weil Gottes Wort sagt, jeder Christ sollte verbindlich in einer lokalen Kirche vor Ort sein, um dort mitzuarbeiten, nicht nur um sich berieseln zu lassen. Das ist ja gar nicht das Ziel. Du solltest deine Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, Leute, wo ist was zu tun? Ich hab nur dieses eine Leben und das ist kurz genug. Ich möchte hier reißen für Gott, was immer ich reißen kann. Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, die würde ich gerne umsetzen, aber wenn ihr mich irgendwo brauchen könnt, bitte, bitte, gib mir einen Job. Das ist die einzig richtige Haltung. Jetzt habe ich die Hälfte der Zuschauer verloren. Ist nicht schlimm, aber die andere Hälfte hat es verstanden. 5.12. Wenn das Christuszentrum der Ort ist, wo Gott dich hinstellen will, sei am 5.12. hier. Dann besprechen wir alles Weitere. Wenn du woanders, ganz woanders wohnst oder ganz woanders von Gott hingeführt wirst, dann bitte sei da konsequent. Geh da hin. Sprich mit dem Pastor oder mit den Ältesten. Such den Ort, den Platz, wo du dort mitarbeiten kannst. Und verschwende nicht einen weiteren Tag deines Lebens damit, dass du einfach nur Zuschauer bist von dem, was Gott tut. Das ist das Erbärmlichste, was wir als Christen sein können, ist Zuschauer. Das Leben ist kurz, Leute, wir werden eine Ewigkeit von dieser Zeit hier reden. Und zwar nicht von dem Hobby, was wir hatten oder von dem Fußballspiel, Entschuldigung, sondern wir werden von den Dingen reden, die wir für Gott mitgestaltet haben. Wir werden dann aus der Ewigkeit heraus Gemeinde, lokale Kirche ganz anders sehen als jetzt. Wenn wir noch nicht sehen, das sind ein paar Leute, die zusammenkommen. Sondern du wirst dann wissen, das ist meine Familie. Das sind die, wo Gott mich eingestellt hat, ganz bewusst. Die sollen mich schleifen. Da ist der verrückte Onkel und die crazy Tante dabei und ich soll sie lieben lernen. All das war mein Job. Das ist mein Job. Mein Job ist es, Menschen zu lieben. Die Bruderliebe, studier mal die Bruderliebe im Neuen Testament. Du wirst schockiert sein, welch eine Bedeutung die für Jesus hat. Für Paulus, für Jakobus. Alle sprechen davon. Sagen, wenn du das nicht drauf hast, vergiss alles andere. Wenn du immer noch negativ über irgendeinen Christen sprichst, der irgendeinen Blödsinn macht, hast du es nicht kapiert. Bet für ihn und lass ihn los und lieb ihn. Das ist unser Job. Ja, jetzt komme ich ja noch in Stimmung hier. Okay, also Gemeindemitglied, die Richtung stimmt. Ja. Wichtig. Jetzt habt ihr noch mal eine Minute, das letzte Mal. Und in dieser Minute, wenn ihr nicht allein seid, dann nutzt doch diese Zeit für ein ganz kurzes, knackiges Gebet. Betet füreinander, bete für deine Familie. Und wenn du was hörst von Gott, prophezei es, sprich es aus und dann schreibt es euch auf und segnet einander. Okay? Ich gebe dafür jetzt sogar 2 Minuten. Das soll richtig gemacht werden. Genießt die Menschen, die ihr um euch rum habt. Und wenn da gerade keiner ist, dann schreibt doch ein Segensgebet in den Chat. Vielleicht für eine Person, die du da heute Morgen schon gesehen hast. Gott kann sowas machen. Er kann durch dieses Gebet ein Leben beschenken heute Morgen. Sei jemand, der schenkt. Okay? Bis gleich. Danke, Jesus. Danke für jeden Segen, den du eben ausgesprochen hast, an den Tischen und im Chatroom oder wo auch immer. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass du uns allen hilfst, die Richtung zu finden. Jeder für sich. Deine Richtung, dein großer Plan, dein perfekter Wille. Hilf uns dabei, Jesus. Stärk uns. Bau uns auf. Danke, Herr. Amen. Wir sind ja auch als ganze Kirche auf einem Richtungswechsel oder Richtungserweiterung, wie man es nennen möchte. Und ihr wisst ja, dass wir jeden Montag oder viele Montage jetzt dort darüber reden wollen in dem Pop News. Montag um 16 Uhr kommt die zweite Folge. Die erste könnt ihr natürlich noch sehen, die ist noch bei YouTube zu sehen. Und jetzt am Montag reden wir über die Zukunft unserer Kleingruppen. Und das ist für viele von euch sehr, sehr spannend, wahrscheinlich sogar für alle, weil ihr da ja irgendwo auch dabei seid, entweder als Leiter oder als Teilnehmer. Und ihr wollt ja wissen, was verändert sich denn zu den Zellen, die wir bisher haben. Und da werden wir am Montag anfangen, drüber zu reden. Nun ja, Ganz zurück zur Bibelstelle vom Anfang. Ihr erinnert euch, da war der Schriftgelehrte, der Jesus erstmal so ein bisschen in das Licht bringen wollte, aber dann auf einmal beeindruckt war von der Antwort, die er gab und ihn gelobt hat. Und sagt, ja, stimmt, was du sagst, ist gut. Und dann bekam er ja dieses Lob, dieses höchste Lob von Jesus selbst. Du bist nicht ferne dem Reich Gottes. Das hieß noch nicht, ey, bist angekommen. Nein, nein, das hieß es nicht, aber ich meine, das war ein Lob. Das hat Jesus mindestens noch ein weiteres Mal gemacht, nämlich dem reichen Jüngling, wenn ihr die Geschichte kennt, diesem reichen Unternehmer, der ihm nachfolgen wollte und der aber sein Reichtum hat ihn letztendlich gefesselt und dann sagte Jesus auch, du bist nicht fern, bist nicht fern, hat ihn lieb gewonnen. Ist es nicht schön, dass Jesus uns alle lieb hat, auch die wir noch nicht so klar sind manchmal oder doch so hin und her eiern und mein Gott, weißt es doch. Wenn du ein Kind hast, weißt du, auch die eiern manchmal total hin und her und du siehst es, du kannst es aber nicht mal ansprechen, weil es gibt ja Zeiten, da ist das nicht so leicht und andere, da ist es leichter und du weißt, was kommt und du hältst es dann aber aus und bist dann da und alles ist gut, weil du entschieden bist, weil deine Richtung die der Liebe ist. Richtig?
Richtig.
Die Pharisäer, die hatten ja festgelegt, dass die Juden 613 Vorschriften im Gesetz verpflichtet waren. 613, das waren 365 Verbote, musst du dir alleine mal alle merken, für jeden Tag eins und noch zwei in Reserve, und 248 Gebote. Das musste jeder Jude in der Zeit von Jesus damals beherzigen. Und eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war die Diskussion darüber, welches dieser göttlichen Gebote wohl das höchste war. Der Schriftgelehrte, der am Anfang der Diskussion in Markus 12 so als Werkzeug der Pharisäer dort auftrat und versuchte, Beweise gegen Jesus zu sammeln, der wurde von der Antwort des Herrn bewegt. Und das Wort hatte zu dem Herzen des Mannes gesprochen. Das Wort Gottes in persona. Und er begann ein tieferes geistliches Verständnis für den Glauben zu bekommen, den zu verstehen, er angenommen hatte bis zu dem Zeitpunkt. So, was bedeutet es denn nun, wenn ein Mensch nicht fern vom Reich Gottes ist? Vielleicht empfindest du dich jetzt so. Ich hoffe ja immer, dass hier Leute zugucken oder hinterher zuschauen und du sagst, also ja, ich bin definitiv kein von neuem geborener Christ. Ich habe Jesus nie mein Leben übergeben oder ihn gebeten, mein Herr zu sein. Ich bin vielleicht in irgendeiner Kirche oder religiös, aber das nicht. Okay? Und dann gehörst du hier zu. Wow, Jesus spricht zu dir. Juhu! Du bist dem Reich Gottes nicht fern, weil du willst schon das Richtige, bist nur noch nicht angekommen. Also die Bedeutung von nicht ferne sein, dem Reich Gottes, ist, dass er der Wahrheit ehrlich ins Auge blickt und kein Interesse daran hat, eine Parteilinie oder gar persönliche Vorurteile zu verteidigen. Es bedeutet, dass dieser Mensch seinen Glauben an dem überprüft, was das Wort Gottes sagt und nicht an dem, was religiöse Gruppen verlangen. Menschen, die dem Reich Gottes nahe sind, die haben den Mut, für das einzustehen, was wahr ist. Auch wenn sie einige Freunde verlieren und sich einige neue Feinde machen. Ist in unserer Zeit gar nicht so schwer. Brauchst nur ein paar Reizthemen zu nehmen, die politisch nicht korrekt sind und das zu sagen, was die Bibel sagt. Und schon hast du ein paar tausend mehr Feinde im Internet. Ganz einfach. Deswegen musst du genau wissen, was ist die Richtung. Und der Richtungsführer ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das einzige Ding, was seit Jahrtausenden die Richtung klar macht. Und wer das verwirft, hat ein großes Problem. Denn er wird nichts Vergleichbares finden. Wir haben uns angeschaut, wie wir unser Leben Richtung, unsere Lebensrichtung gestalten, wie wir unser Lebensauto sozusagen führen. Wir haben uns Identität angeschaut. Wir haben uns Ziele angeschaut. Wir haben uns Widerstände angeschaut. Und wir haben uns jetzt gerade Verbindung angeschaut. Alles wichtige, kleine Bestandteile, Schlüsselelemente, um unsere Richtung zu finden. Und jetzt möchte ich für die von euch beten, die sagen, ja stimmt, im Reich Gottes bin ich nicht fern, aber da bin ich auch noch nicht. Wenn du das bist, bist ein Gebet entfernt, eine Entscheidung wohlgemerkt und ein Gebet entfernt, davon ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein und ihn damit, ihr oder dein ganzes Leben an der Seite zu haben. Und wer das möchte, schließ doch mal die Augen, heb eine Hand zu Gott, wo immer du gerade bist und sprich mir nach. Von ganzem Herzen. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meinen Mist, all meine Sünde. Bitte vergib mir, es tut mir leid. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Und ich danke dir, Herr. Und ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und jetzt hast du das Lenkrad in der Hand. Jetzt hast du es richtig in der Hand. Jetzt weißt du, wo es lang geht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.